Einen wunderschönen guten Morgen wünscht Ihnen an dieser Stelle Anjuta Engert. Hoffentlich haben Sie ein bisschen Zeit mitgebracht, denn wer hat schon Zeit heute? Sie etwa? Keine Zeit zu haben signalisiert, ich bin wichtig und cool. Erfolgreiche dürfen offenbar keine Zeit haben, bloß keine leeren Felder im Kalender, beim Autofahren noch eben die Telefonkonferenz mitnehmen. Richtig zeiteffizient eben. Kalender voll, Akku leer. Und Burnout nur noch eine Frage der Zeit? Tatsächlich leidet jeder zweite Beschäftigte unter Müdigkeit, Erschöpfung oder Niedergeschlagenheit laut einer Studie des Bundesamtes für Arbeitsschutz. Tja, sind wir also nur noch Sklaven unserer Zeit, äußeren und an uns selbst gestellten viel zu hohen Anforderungen, auch vor Multitasking, ständiger Erreichbarkeit bis ins Privatleben hinein? Wie gehen wir heute um mit der Ressource Zeit? Können wir sie als uns einmalig geschenkte Lebenszeit ansehen, die wir dann auch persönlich und individuell gestalten dürfen? Unser Körper besteht aus einer ganzen Symphonie aus Rhythmen, zum Beispiel Verdauung, Herzschlag und so weiter. Ist ein natürlicher Rhythmus unseres Körpers überlastet, wird er krank. So der Zeitberater Jonas Geißler. Das weiß auch schon der biblische Schöpfungsbericht, als Gott dem Chaos der Urzeit die ordnende Kraft der Schöpfungstage der Zeit gegenüberstellt. Als Rhythmus eben auch zwischen Arbeit und Ruhe. Das Geschenk der Zeit und unser Umgang damit, darüber wollen wir in der kommenden Stunde reden, auch mit Ihnen gerne ins Gespräch kommen, aber als unseren Experten und Gast darf ich an erster Stelle Josef Epp begrüßen aus dem Allgäu. Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind.
Guten Morgen, Frau Engert. Grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Sie sind Religionspädagoge, arbeiten auch als Klinikseelsorger, als Lehrer, als Buchautor. Sie waren 13 Jahre für die Aus- und Weiterbildung der Religionslehrer im Bistum Augsburg zuständig. Ja, und Sie haben auch schon einige persönliche Schicksalsschläge sozusagen erlitten. Ihre Frau ist früh gestorben und so sind Sie da in den Schuldienst zurückgekehrt, um auch sich mehr um Ihre drei Kinder kümmern zu können. Sind auch ein vielgefragter Referent in der Erwachsenenbildung. Und vor einigen Jahren ist dann ihre älteste Tochter gestorben. Und das hat auch nochmal, ja, wahrscheinlich nochmal eine neue Ebene der Reflexion in ihn wachgerufen und sie auch zum einen oder anderen Buch mit angeleitet. Einige Bücher, die sie geschrieben haben, lauten zum Beispiel »Die Sonne sehen, auch wenn es dunkel ist« oder »Bevor ich auf der Strecke bleibe« oder ein anderer Titel »Eingesperrt in mein Leben, ausbrechen, aufbrechen, Zeichen setzen« oder auch »Weichen stellen für eine selbstbestimmte dritte Lebenshälfte«. Also starke Lebenshilfe-Themen auch. Und inwieweit hat sie denn so ihr persönliches Leben auch zu einem anderen Umgang mit der Zeit vielleicht da ein neues Bewusstsein in Ihnen wachgerüttelt?
Ja, in zweifacher Hinsicht hat es mein Verhältnis zur Zeit ganz stark verändert. Zum einen dahingehend, dass ich erlebt habe, es kann von heute auf morgen alles ganz, ganz anders werden und alle Planungen von Zeit und alle Vorausschau und alle Terminierung kann ganz schnell zu einem Punkt kommen, wo das überhaupt nicht mehr wichtig ist. Und damit heißt das für mich natürlich auch, dass jetzt, den Augenblick, das, was sich im Moment mir gegenüberstellt, als ganz bewusst anzunehmen und als eine wichtige Erfahrung hinzunehmen. Und zum Zweiten ist mir natürlich durch Verluste, durch Rückblick auf gemeinsame Zeiten mit wichtigen Menschen bewusst geworden, welch kostbare Ressource Zeit ist. Dass Zeit eben nicht sich täglich wiederholt, wie unsere Analoguhren suggerieren, sondern dass wir jeden Augenblick, jeden Tag, jede Begegnung einmalig haben. Und was so einmalig sich ereignet, das ist ein kostbares Gut, mit dem man dann einfach auch achtsamer und bewusster umgehen sollte.
Also ein neues Bewusstsein durch auch Ereignisse im Leben, dass die Zeit immer eine kostbare Ressource ist, dass jeder Moment einmalig ist, unwiederbringbar. Und ja, dass das Leben manchmal alles umkrempelt, dass irgendwie nichts mehr so zu sein scheint, wie es eben gerade noch war, wenn zum Beispiel ja ein geliebter Mensch plötzlich stirbt. Alles nicht einfach und doch schafft es ein neues Bewusstsein. Ja, und man könnte doch auch heute meinen, dass wir über mehr freie Zeit verfügen müssten, als das vielleicht die Mehrheit der Menschen vor uns je konnten. Wir haben ja schließlich viele Geräte, Maschinen im Haushalt, der Saugroboter an erster Stelle, die uns Zeitersparnis bringen, der Computer zum Beispiel. Und dennoch haben wir das Gefühl, dass wir nicht leichter leben oder dass es uns deshalb wir nicht weniger mehr Zeit haben, sondern eher weniger. Wo sind denn die ganzen, ja, die inneren und auch die äußeren Antreiber, vielleicht auch die Zeitsärge versteckt, die uns immer wieder in noch größere Zeitnot treiben, Herr Epp?
Ja, das ist ja, was Sie da ansprechen, eine ganz sonderbare Erfahrung in unserem Leben. Wie Sie das schon gesagt haben, wir haben ein Jahrhundert hinter uns von unentwegten Zeitersparnissen in allen Alltagsvollzügen. Der Haushalt, die Mobilität, die Kommunikation, das alles hat sich um ein Vielfaches erleichtert vom Zeitgewinn. Wir müssen viel weniger Zeit in die alltäglichen Dinge investieren und trotzdem machen wir die Beobachtung, dass der Zeitdruck, der Zeitmangel bei den Menschen bestätigt ansteigt. Und eigentlich müssten wir alle viel, viel mehr Zeit haben, wie Sie gesagt haben. Und ich denke, da kommt nun etwas Zweites dazu, was auch eine Wirklichkeit unserer Gegenwart und unserer Gesellschaft ist. Die fortschreitenden Zeitersparnisse sind einhergegangen mit einer enormen Ausweitung der Möglichkeiten, der Optionen, die jeder in seinem Alltag hat. Ich wuchs noch auf in einer Zeit, als zwei Fernsehprogramme nachmittags um 16 Uhr ihren Sendebetrieb aufnahmen. Heute sind hunderte von Programmen auf den Smart-TVs aufgespielt und die spielen 24 Stunden um die Uhr und ermöglichen damit natürlich ungleich mehr Optionen, was man alles anschauen kann und natürlich auch, was man versäumen kann. Und so ist das im Reisebetrieb, im Konsumbetrieb, in all diesen Dingen. Wir brauchen nur die Zeitung aufzuschlagen und die Veranstaltungskalender zu lesen und haben sofort das Gefühl, mein Gott, wenn ich nur mehr Zeit hätte, da ist ja so viel, was ich versäume. Und ich glaube, diese entgegengesetzte Entwicklung, auf der einen Seite die Möglichkeit haben, Dinge schneller zu erledigen, nicht mehr so viel Zeit für Alltagsbewältigung zu benötigen und auf der anderen Seite ein ständiger Anstieg des Angebots, das bringt uns vermehrt unter diesen Druck, dass wir uns entscheiden müssen. Und wenn Entscheidungen dann nicht entsprechend fallen oder uns schwer fallen, dann türmt sich mitunter ein riesiges Angebot auf, das uns auch unter Druck setzt.
Wir lassen uns also unter Druck setzen und sind oft auch Getriebene in der Zeit oder sind wie in einem Hamsterrad gefangen. Wie ist das? Wie kommt das? Warum definieren wir uns offenbar auch mehr über das, was wir tun und wie effizient wir es tun und wie viel wir tun, ja, als das vielleicht anders zu tun, wie es zum Beispiel die christliche Botschaft uns eigentlich als Geschenk auch gibt, dass wir einen Wert in uns selber haben? Ist das so?
Ich denke, Sie haben am Schluss ein wichtiges Wort genannt, der Wert in uns selber. Mein Bewusstsein, mein Selbstbild, dass ich kostbar bin, dass ich wertvoll bin und dass ich mich nicht definiere durch vorzeigbare Dinge. Und diese breite Palette der Angebote eröffnet natürlich den Weg, dass die Menschen sich ganz stark durch das definieren, was sie vorzeigen können. Wo sie dabei sind, wo sie gesehen werden, was sie erlebt haben, wo sie auch schon mal waren. Ich erlebe das manchmal bei Kindern nach den Ferien. Ich frag nie mehr, seit Jahren eigentlich nicht, was habt ihr denn in den Ferien gemacht, wo wart ihr im Urlaub, denn da werden dann ganze Leistungsverzeichnisse aufgetan, was die Kinder alles miterlebt haben. Selbst in den Kurzferien jetzt im Herbst erzählte ein Kind freudestrahlend vom Animationsprogramm in einem Hotel bei einer Fernreise. Und dann sind da eben auch Kinder dabei, deren Eltern sich das nicht leisten können oder sich nicht leisten wollen oder eine andere Lebenseinstellung haben. Und die sitzen dann so ein bisschen, ja, unbedarft da und schauen etwas verschüchtert. Und da entsteht natürlich dieser große Druck, ich möchte auch etwas haben, was ich vorzeigen kann, womit ich mich nach außen hin produzieren kann, und dann wird der Selbstwert auch ein Stück weit durch einen Marktwert ersetzt und durch sehr materiell orientierte Dinge. Und ich glaube, das ist eine, sicher nicht die einzige, aber eine wichtige Quelle, warum wir uns unter Druck setzen lassen. Wir wollen doch auch in diesem Chor des Vorzeigbaren ein bisschen mitsingen.
Und Sie schreiben ja gerade oder sind gerade dabei, auch für ein neues Buch zu recherchieren, wo es auch darum geht, sich im täglichen Leben ja besser vor diesen Mechanismen vielleicht zu schützen und zu stärken. Zu welchen Erkenntnissen sind Sie da gekommen, auch im Hinblick so auf unser heutiges Zeitmanagement?
Zunächst einmal ist der Ausgangspunkt dieser Überlegungen oder dieser Untersuchungen für das Buch die Feststellung, dass sehr, sehr viele Menschen, wie Sie es eingangs zur Sendung gesagt haben, unter Belastungssyndromen, unter Belastungserkrankheiten, Müdigkeit, Erschöpfungszuständen, körperlichen und seelischen Beschwerden leiden. Und ich mich gefragt habe, ist das nur eine höhere Aufmerksamkeit dafür? Wird das statistisch nur häufiger erhoben oder sind tatsächlich Veränderungen und Zunahmen an Belastungen da? Und alles, was uns an Zahlenmaterial und auch an fachlicher Einschätzung zur Verfügung steht, weist darauf hin, da hat sich etwas ausgebreitet und da hat sich auch etwas verlagert. Wir haben seit einigen Jahren beispielsweise die psychischen Erkrankungen bei den Krankheitstagen der Krankenkassen an Platz 1, und das hat andere scheinbar somatische Erkrankungen frühere Jahre abgelöst. Das war zunächst mal der Ausgangspunkt, und nun zu hinterfragen, was führt denn dazu? Und da ist sicher ein ganz zentrales Thema eine große Gefährdung der Menschen in ihrem Wohlbefinden, in ihrer Gesundheit, ist der chronische Stress, nicht der ganz normale, lebensnotwendige, zur Bewältigung sinnvolle Stress, der uns herausfordert, der unser Gehirn aktiviert, sondern der chronische Stress, der über lange Zeiten anhält, der uns keine Pausen mehr, keine Rhythmen mehr, keine Zeiten mehr der Entspannung ermöglicht. Und aus diesem chronischen Stress, da kann heute auch die medizinische Forschung sehr viel beitragen, entwickeln sich Krankheitsbilder, Gefährdungen. Und da stellt sich nun die Frage, was können wir, ja, was müssen wir vielleicht tun und wie müssen wir da eingreifen, um uns selbst zu schützen und zu stärken?
Sie sagen, Rhythmen sind da ganz wichtig. Wir leben in Rhythmen. Und da hatte ich auch schon den Zeitberater Jonas Geißler zitiert, der sagt, unser Körper besteht aus einer ganzen Symphonie aus Rhythmen. Und wenn diese Rhythmen, diese natürlichen Rhythmen unseres Körpers überlastet sind, dann wird er krank. Das, was Sie eigentlich gerade eben beschrieben haben mit diesem chronischen Stress auch. Wenn wir jetzt mal einen Blick auf unsere Zeit werfen, die wir so täglich zur Verfügung haben, Sie machen das auch gerne in so einem ganzen Kuchen, dann am Abend ist es ja oft so, dass wir uns wundern, wo die Zeit geblieben ist, dass wir meinen, nicht alles geschafft zu haben und dass wir uns in so eine notorischen Zeitnot hineinreden. Muss das sein? Oder wie kommen wir denn da heraus?
Mit Sicherheit gibt es Zeiten und Tage, wo das unumgänglich ist. Keiner von uns lebt auf einer Insel, wo er seine Zeit beliebig und frei gestalten kann. Wir haben unsere Termine, wir haben unsere Arbeitsverpflichtungen. Die Verdichtung an der Arbeitswelt ist ein ganz erhebliches Problem. Aber wenn Sie diesen Zeitkuchen angesprochen haben, diese Scheibe, die ich Menschen in Kursen aufmalen lasse und dann einfach mal einteilen lasse, welche Zeitstücke werden denn wofür benötigt, dann können wir allein bei diesem Vorgang uns auch bewusst machen, da gibt es eine Reihe von Zeitansprüchen, die sind unter Umständen ersetzbar, die sind nicht unbedingt notwendig, die sind vielleicht auch nicht fremdbestimmt, sodass wir uns nicht dagegen aufstellen können, sondern das lassen wir selbst zu. Da gibt es die Zeitfresser, die inneren Antreiber, die eigenen Glaubenssätze, die meinen, ich muss da unbedingt dabei sein, ich kann mich da nicht abgrenzen. Und wenn wir diesen bewussten Blick werfen, dann ergeben sich eben auch Optionen und Möglichkeiten zu sagen, da schneide ich dann gewisse Zeitstücke aus diesem Kuchen heraus, die ich so gestalte, wie ich es möchte, oder die ich wirklich als freie Zeiten für Ruhe und Entspannung reserviere, weil ich weiß, dieses Wechselspiel von Anspannung, Entspannung ist in unserem Körper, in den zellulären Rhythmen, in den Rhythmen des vegetativen Nervensystems grundgelegt, und ich kann nicht permanent über lange Zeiten hinweg diese Rhythmen stören. Und ich denke, der erste Schritt ist bewusst machen, wie läuft meine Zeit im Alltag ab, wo kann ich nicht viel tun, auch das ist wichtig, wo ich spüre, naja, das habe ich eben abzuwickeln, dem habe ich mich zu stellen, aber auch kritisch wahrzunehmen, ah ja, aber nicht alles ist ein Diktat von außen, nicht alles ist unumgänglich, sondern ich kann in kleineren Einheiten gestaltend mit eingreifen und das gibt mir auch ein neues Verhältnis zu meiner Zeit und eröffnet neue Erfahrungen, die auch wieder eine neue Kreativität ermöglichen, wie ich mit solchen Zeitstücken in meinem Leben umgehen kann.
Und da nehmen wir uns doch direkt mal ein paar Takte Zeit, um darüber nachzudenken, wie denn so unser eigener Zeitkuchen aussieht und wo wir vielleicht ja manche Zeitansprüche ersetzen können oder erkennen, dass die nicht unbedingt notwendig sind, wie wir unsere Zeit, wie wir da vielleicht auch mehr Ruhe hineinbekommen können. Nach der Musik geht es hier weiter mit der Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich bin im Gespräch mit Josef Epp. Unser Gast hier heute, er ist Religionspädagoge, Klinikseelsorger, Buchautor und vielgefragter Referent in der Erwachsenenbildung. Und wir sprechen über die Zeit, wie wir damit umgehen. Und auch da habe ich ein interessantes Zitat gefunden. Oscar Wilde schreibt schon vor über 150 Jahren: Wir leben in einem Zeitalter, in dem die Menschen überarbeitet und schlecht ausgebildet sind. Es ist das Zeitalter, in dem die Menschen so betriebsam sind, dass sie völlig verdummen. Soweit Oscar Wilde. Also das Phänomen Zeit und Zeitnot und Hektik ist auch kein neues, auch wenn es in unserer Zeit vielleicht besonders gesteigert ist. Aber Herr Epp, wie können wir denn mit mehr Selbstwirksamkeit gegen dieses Gefühl der Ohnmacht angehen, nur noch versklavt zu sein?
Ich glaube, das beginnt damit, dass wir uns unserer eigenen Würde, unseres Selbstwertes bewusst werden und auch der Möglichkeiten, die wir als Geschöpfe Gottes haben, dass wir in unser Leben eingreifen können, dass wir aktiv werden können, dass wir handeln können und nicht nur Behandelte sind. Und im Umgang mit der Zeit heißt es für mich, ich habe zwei Möglichkeiten, die eigentlich nur der Mensch hat. Ich kann mir für etwas Zeit nehmen und ich kann mir Zeit lassen für bestimmte wichtige Dinge. Und dieses Zeit nehmen und Zeit lassen, das sind für mich zwei Gebärden des freien und frei handelnden, selbstbestimmt handelnden Menschen. Und wenn ich mir für etwas Zeit nehme, was mir wichtig ist, dann eröffne ich damit eine Erfahrung, die eben nicht nur jetzt Zeit verstreichen lässt, sondern die mir auch vermittelt, das ist etwas Kostbares, Wertvolles, das tut mir gut, vielleicht anderen gut, wenn es Zeit mit anderen ist, und ermutigt mich auch aus dieser Erfahrung heraus verstärkt, handelnd mit meiner Zeit umzugehen. Und ich glaube, da ist wirklich so der Grundansatz, ich muss mir auch meiner Möglichkeiten und meiner Freiheiten bewusst werden. Das ist vielleicht nun in der nächsten Stunde nicht möglich, aber der kritische Blick auf meine Lebenswirklichkeit wird mir auch die Felder aufzeigen, wo ich selbstbestimmt handeln kann und damit Erfahrung eröffnen kann.
Die Zeit ist ja auch in der Bibel ja durchaus was Wichtiges. Da heißt es im Buch der Prediger, alles hat seine Zeit. Also es gibt für jedes auch eine Vorherbestimmung oder eine bestimmte Zeit, wo das nun auch dran sein darf. Oder auch meine Zeit in Gottes Hand, heißt es im Psalm 31. Das ist ja auch etwas sehr Beruhigendes. Das vermittelt ja auch Gelassenheit. Was können wir aus der Bibel lernen, wie wir mit Zeit umgehen?
Die Bibel hat für die Zeit ja ein sehr, sehr positives Grundbild. Also wenn ich an die Nahtstellen der Anfänge von Altem und Neuen Testament gehe, dann ist im Alten Testament, im Schöpfungsbericht, die Zeit das erste Schöpfungsgeschenk Gottes. Er macht Tag und Nacht, er bringt Licht ins Dunkel, es eröffnet sich ein Rhythmus von Tag und Nacht, der in diesen Wochenrhythmus übergeht und wo der siebte Tag ein freier Tag ist, ein Ruhetag. Damit wird Zeit und Rhythmus als der Rahmen geschenkt, in dem sich Leben von Menschen ereignen kann, und zwar gelingendes Leben. Denn der Mensch wird ja in dieser Schöpfungsgeschichte am sechsten Schöpfungstag in diese Welt gesetzt, damit er in dieser Welt sein Dasein und auch seine Freiheit verwirklichen kann. Also eine sehr positive, geschenkhafte Sicht der Zeit. Die Zeit, die ich heute habe, ist mir geschenkt. Und wenn ich ins Neue Testament gehe, in das Markus-Evangelium als die wohl älteste Evangelienquelle, wo ja keine Kindheitsgeschichte und keine Vorgeschichte stattfindet, sondern wo Jesus öffentlich auftritt, an den See Genezareth kommt und das erste Wort, das von ihm dort überliefert ist, das erste öffentlich gesprochene Wort, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nah. Das ist ja eine visionäre, großartige Perspektive, die sagen will, jetzt, hier und heute besteht die Möglichkeit, dass meinem Leben ganz Großartiges begegnet, Verwandelndes begegnet, was mich neu leben lässt. Und damit wird die Zeit zu etwas ganz Spannendem. Was kann mir heute eröffnet werden, was mir begegnen, was mein Leben reich macht?
Das ist eigentlich, also die Bibel gibt da so gewisserweise auch ein Mittel mit an die Hand gegen Routine. Ich sage es auch mal so banal, gegen Langeweile und auch gegen, ja, dass wir immer in so einem Rhythmus herumlaufen und gar nicht mehr gewahr werden, was eigentlich um uns herum vielleicht auch alles Kostbares sich ereignet. Und die Bibel also lädt uns ja eigentlich auch permanent dazu ein, in der Gegenwart zu leben und sich eben nicht von den Sorgen über die Zukunft oder den Belastungen aus der Vergangenheit so erdrücken zu lassen. Aber Herr Epp, warum ist es so schwer, sich auf ein Leben im Hier und Jetzt einzulassen?
Das werden wohl ganz verschiedene Gründe sein. Das ist natürlich unsere Daseinsangst, unsere Sorge um die Bewältigung des Daseins, die wirtschaftliche Absicherung, die vielen familiären Verpflichtungen, die beruflichen Verpflichtungen, die Notwendigkeit, für bestimmte Dinge zu sorgen. Und diese Grundvorgänge, die wir ja nicht hinter uns lassen können und die ja zu einem verantwortungsbewussten Leben gehören, die nehmen natürlich auch manchmal eine Dynamik und eine Selbstständigkeit an, dass sie auch so zu einem gewissen Hamsterrad führen und dass wir dann auch bestimmte Dinge unentwegt mit einer Priorität in unserem Alltag behandeln, die vielleicht in dieser Sicht oder in dieser Weise gar nicht hundertprozentig erforderlich und notwendig sind, wo wir auch wieder mal kritisch drauf schauen können, muss das jetzt sein? Muss das jetzt sein? Muss das überhaupt sein und wie können wir uns da vielleicht auch ein wenig anders bewegen? Was können wir straffen, kürzen, um woanders wieder mehr diesen Freiraum zu haben? Also ich denke, eine Sache ist sicher diese Sorge, spielt im Evangelium auch eine große Rolle, wo Jesus dann auffordert, sorgt euch da nicht zu sehr um all diese Dinge, lebt auch aus einem gewissen Vertrauen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch dieser Kreislauf, das immer höher, immer schneller, immer weiter. Ich möchte mithalten, um mich herum ist eine turbulente Welt, die jeden Tag neue Perspektiven zeigt und die übt ja ihre Reize aus. Die bedient ja auch so in meinem Hirn mein Belohnungssystem, wo ich mich gut fühle, wenn ich wieder was erreicht habe, geschafft habe, mir angeschafft habe, mir leisten kann. Und dann geraten wir auch so in eine Spirale, wo wir dann immer wieder diesen neuen Tick, diese neue Bestätigung suchen und dann sind wir wieder bei diesem Selbstwert. Was schenkt mir denn meinen inneren Frieden und macht mich damit auch zufrieden mit einer Lebenswelt, die vielleicht nicht alle Optionen nutzt, die sich der Tag heute für mich einfallen lässt?
Ja, und zu diesen Fragen darf ich auch Sie jetzt einladen, die Sie uns zuhören. Rufen Sie uns gerne jetzt an, kommen Sie mit uns ins Gespräch über das Geschenk der Zeit und wie wir damit umgehen. Wie gehen Sie um mit Ihrer Zeit? Haben Sie sich vielleicht auch Gedanken gemacht im Verlaufe der letzten halben Stunde, wie so Ihr Zeitkuchen aussieht, wo Sie das Gefühl haben, Sie sind nur noch im Hamsterrad oder wo es Ihnen eben auch gelingt, sich bewusst Zeiten für sich selbst zu nehmen? Also sich Zeit nehmen, sich Zeit lassen, hat Herr Epp ja auch so erklärt und dargelegt als ganz grundlegende Erfahrung der Selbstwirksamkeit. Was tut mir gut? Wo gibt es vielleicht sogar Zeiten, wo ich gar nichts tue? Wie komme ich mir dabei vor? Kann ich das überhaupt noch erleben, ohne mich komisch zu fühlen und zu denken, ich müsste doch jetzt schon wieder gleich das Nächste tun? Also seien Sie herzlich eingeladen, sich zu Wort zu melden unter der 089-517-008-008 oder wenn Sie mobil unterwegs sind oder außerhalb von Deutschland anrufen, dann zuerst die 0049 und dann 89 517 008 8. Nach der Musik geht es hier gleich weiter. Josef Epp ist zu Gast in der Lebenshilfe hier heute bei Radio Horeb zum Thema Das Geschenk der Zeit und unser Umgang damit. Mein Name ist Anjuta Engert. Josef Epp ist Religionspädagoge, Klinikseelsorger. Er arbeitet als Autor und vielgefragter Referent in der Erwachsenenbildung. Und er hat uns jetzt in der letzten halben Stunde erzählt, wie auch sein Leben alles einmal umgekrempelt hat. Er ein neues Verhältnis zur Zeit, zum Hier und Jetzt bekommen hat, auch durch den Verlust von lieben Menschen aus seiner Familie, wie er Zeit wahrgenommen hat als kostbare Ressource, dass eben jeder Moment einmalig ist. Das sind so Dinge, die, wenn wir uns sie vorsagen, dann ist es eine Sache, wenn wir das durch anderes, was wir im Leben erfahren, wenn uns das bewusst wird, dann bekommt das nochmal eine ganz andere Qualität. Ja, und die Tatsache, dass wir durch so viele Optionen und Möglichkeiten heute in so viel Zeitdruck, auch selbstgemachten Zeitdruck geraten, dass wir den Selbstwert oft durch einen gewissen Marktwert ersetzen, was wieder auch so eine Quelle für Druck ist, weil wir ja durch denken, wir müssen auch alles effizient nutzen und auch Arbeitszeit wird ja auch im Beruf immer effizienter genutzt und da muss mehr rein, als manchmal reingeht. Ja, so sind wir oft einem chronischen Stress ausgeliefert und nehmen uns oder lassen uns gar nicht mehr so richtig viel Zeit, obwohl die Bibel auch ein ganz anderes Wort spricht und uns eigentlich einlädt, im Hier und Jetzt zu leben. Und ja, ich hoffe, das tut auch unsere erste Hörerin, die ich jetzt hier begrüßen darf, Frau Guggenberger, Entschuldigung, schön, dass Sie angerufen haben. Grüß Sie.
Ja, hallo, grüß Gott.
Grüß Gott.
Also ich bin eine Mutter von 3 Kindern, die jüngste ist gerade 4 geworden und ich habe wieder zum Arbeiten angefangen und da bin ich echt an die Grenze gekommen und habe es echt geschafft, ein Jahr jetzt also Urlaub zu nehmen und bin jetzt total froh drüber, weil ich Sachen, die liegen geblieben sind, nacharbeiten kann. Und ich merke, so manche Sachen in der Lebensführung werden wieder günstiger. Ich muss nicht mehr ganz so viel, also ich wasche ein bisschen weniger. Ich spüle manchmal ein bisschen ab und die Spülmaschinen und die Maschinenkosten sind weniger. Also das sind jetzt nur Beispiele und ich habe mehr Zeit, mich zu bewegen und das tut mir sehr gut.
Ja, danke schön, dass Sie uns das mitteilen und herzlichen Glückwunsch. Und wahrscheinlich haben Sie auch wieder mehr Zeit für die Kinder, oder?
Ja, und mehr Kraft. Wirklich mehr Zeit und mehr Kraft wieder. Und es ist natürlich jetzt, wie gesagt, auch da einiges liegen geblieben und das versuche ich jetzt wahrzunehmen und zu schauen, wie ich da drauf eingehe. Mein 13-jähriger Sohn ist zwar nicht begeistert, weil da ist dieser Marktwert so wichtig. Die Mama muss arbeiten wie alle anderen. Aber das ist so das, wo ich hoffe, dass er dann doch merkt, ist vielleicht doch toll, dass die Mama da ist und andere Prioritäten setzt.
Ja, das kommt bestimmt noch mit zunehmendem Alter. Ja, aber das ist eine mutige Entscheidung, die sicher gar nicht so einfach ist, oder Herr Epp?
Nun, ich denke, das ist die jeweilige individuelle Lebenssituation. Es ist die erste Frage, kann man sich das leisten? Ist das einfach wirtschaftlich möglich? Und wenn das möglich ist, ist das sicher eine mutige Entscheidung. Auch zum Zweiten natürlich die ganz unterschiedlichen Situationen. Wie ist die Rollenverteilung innerhalb einer Familie? Wie lassen sich die Lasten verteilen? Kann eine Frau trotzdem einem Beruf nachgehen, wird aber von ihrem Mann entsprechend unterstützt, dass sie dann nicht ganz in der Doppelbelastung steht? Auch das ist nicht überall in gleicher Weise möglich. Ist der Mann während der Woche da oder nicht da? Sind es Situationen von Alleinerziehenden? Da sind ja die Lebenssituationen so unglaublich vielfältig, dass es da kein Rezept gibt. Aber ich denke, etwas ganz, ganz Wichtiges ist mir von der Frau Guggenberger jetzt da bewusst geworden. Zum einen, sie hat gesagt, ich habe mich dafür entschieden, jetzt dieses eine Jahr Urlaub nehmen. Ich greife ein, ich finde den für mich gangbaren Weg und der sieht bei jedem anders aus. Und etwas Zweites in Ihren Aussagen war mir ganz hilfreich. Sie haben gesagt, ich kann mich jetzt zum Beispiel auch mehr bewegen und das tut mir gut. Es ist ja jetzt nicht nur so, dass Sie eine Umorganisation der Zeit vorgenommen haben, sondern Sie machen damit eine positive Erfahrung. Und sie spüren zum Beispiel, wenn ich mich nicht mehr bewege, wenn kein Spielraum mehr bleibt für die wohltuende Bewegung, nicht das gestresste Treppauf, Treppab bei der Hausarbeit, sondern mal rausgehen, walken, wandern, was mir halt, schwimmen, was mir halt gut tut, dann leidet mein Organismus, dann leidet meine Seele und ich spüre, wie mir das gut tut und das beflügelt mich auch und das bestätigt mich auch drin, ich habe richtig gehandelt, auch wenn natürlich der 13-jährige Sohn vielleicht sagt, ich könnte mir noch manches vorstellen und leisten, wenn auch die Mama mitverdienen würde.
Vielen Dank, Frau Guggenberger, alles Gute Ihnen.
Auf Wiederhören. Ja, danke, Wiederhören.
Weiter geht's mit einem nächsten Hörer, den ich begrüßen darf, Herr Deuter.
Ja, grüß Gott an alle zusammen. Frau Engert, Sie haben vorhin etwas gesagt an einer Stelle, es muss mehr rein, als mehr rein kann. Dem möchte ich grundsätzlich widersprechen. Ich bin kein Opfer von irgendwo, sondern ich trage die Verantwortung für mein Wohlsein, für mein Wohlempfinden, das ich nachher mit anderen teilen möchte. Das ist grundsätzlich, was ich mir in den letzten 30 Jahren dementsprechend eingearbeitet habe. Weder eine Gesellschaft noch irgendjemand. Ich frage mich, wer ist die Gesellschaft? Wer ist das, das draußen Stress macht? Sind das Marsmännchen oder sind die Menschen, die um mich gerade leben? Wer ist ein Konzern? Wer arbeitet in Konzernen? Wer erfüllt alle diese Vorgaben? Ich habe eine Ausbildung hinter mir als Arbeitsstudienfachmann. Ich habe als ich erkannt habe, was ich den Menschen antun mit meiner Ausbildung, habe ich diesen Beruf sofort fallen lassen. Ich trage die Verantwortung. An erster Stelle ist Ethik und Moral und dann das Gesetz. Das möchte ich unbedingt ganz, ganz laut sagen und betonen. Niemand kann mir die Verantwortung aus der Hand nehmen. Niemand, absolut niemand. Und darum bete ich keinen Gott an für mein Schicksal, sondern ich diene dem.
Ja, interessante, ja, wichtige Sachen, die Sie da sagen. Ich bin natürlich verantwortlich für mein Leben. Ja, wie kann ich das auch immer so leben und zum Ausdruck bringen, trotz gewisser Rahmenbedingungen, die ich vielleicht doch auch erfüllen muss, Herr Epp?
Ja, niemand wird dem widersprechen, dass wir verantwortlich sind und letztlich auch Wege suchen müssen, die wir aus der Ethik heraus vertreten können. Ich sehe in der Lebenswirklichkeit der Menschen natürlich auch viele Situationen, die diese Freiräume einfach nicht haben. Ich arbeite in der Klinik, wir haben viele, viele Teilzeitkräfte im Reinigungsdienst. Das sind Menschen, die arbeiten an der Grenze des Mindestlohnes. Die haben hohe, enge zeitliche Vorgaben, wann welche Arbeiten zu welchen Zeiten zu erledigen sind. Und das sind Menschen aus Lebenssituationen, die können sich diesen Geringverdienst, die müssen diesen Geringverdienst erwerben, um vielleicht ein Kind in ihrer Teilfamilie halbwegs über die Runden zu bringen, um eine Wohnung finanzieren zu können. Und dann ist es natürlich schon so, dass manchmal in die eigene Lebenswirklichkeit etwas hineingedrängt wird, wo man spürt, das tut mir nicht gut, aber ich sehe im Moment keinen Ausweg, denn wenn ich diesen Beruf, Sie haben gerade gesagt, Sie haben dann diesen Job aufgegeben und haben ihn nicht mehr weitergeführt und was anderes gesucht, das ist gut, wenn man die Möglichkeit hat, aber wir müssen auch sehen, in unserer gesellschaftlichen Wirklichkeit gibt es Menschen, die haben diese Option nicht, sondern die müssen im Grunde genommen nach allem greifen, was sich als kleine Möglichkeit bietet. Und die dürfen wir auch nicht aus dem Auge verlieren. Ich gebe Ihnen völlig recht, dass natürlich so in dem großen Business die echten Burnout-Leute sind ja oft die aus den gehobenen Etagen, dass da ganz viel mitgemacht und lange Zeit mitgetragen wird, ohne es kritisch zu hinterfragen. Und dann sieht man sich als Opfer. Und das sehe ich auch so. Da muss man sich dann auch schon kritisch hinterfragen lassen, was waren denn meine Wertigkeiten, die mich zum Opfer werden ließen. Aber mir ist es immer sehr wichtig, wenn ich Menschen in einer starken Erschöpfung und in einer starken Not durch Belastung begegne, die individuelle Situation anzuschauen und dann auch manchmal wahrzunehmen, da ist ein Mensch wirklich auch zum Opfer eines Kreislaufes geworden, aus dem man mit eigener Kraft nicht mehr herauskam.
Danke, Herr Deuter, aber für diesen Hinweis, auch für mehr Selbstverantwortlichkeit. Ja, und jetzt bin ich verbunden mit Frau Meier. Ich grüße Sie.
Ja, guten Tag. Vielen Dank für die Worte, die gesagt wurden. Ich habe eine Frage nach der Stille. In Jesaja wird ja und auch an anderen Stellen, wenn ihr stille bliebet, so würde euch geholfen. Oder durch Stille sein und hoffen, würdet ihr stark sein, seid stille. Und was mir selber schwer wird, vielleicht nicht anderen, dass immer gleich Musik kommt. Also ist es keine Stille, sowohl beim Telefon wie auch in dieser Sendung, selbst bei der eucharistischen Anbetung, nicht nur Stille, sondern oft noch eine Leinwand mit irgendwas drauf. Und ich finde die Stille, ich kann es auch nicht, ich sehe es und versuche es auch, aber die finde ich so wichtig, um zu sich, zu Gott zu kommen. Das wollte ich nur beitragen, beziehungsweise auch fragen.
Sehr schön, das hatten wir noch gar nicht so in den Blick genommen. Danke, Frau Meier, für diesen Anstoß zur Stille. Herr Epp.
Ja, das ist ein wichtiger Impuls und ein Punkt, zu dem wir noch gar nicht gekommen sind, dass wir auch in unserer Zeit die Zeit für die Spiritualität, für die Besinnung, um diese ethischen Orientierungen, wie der Teilnehmer vorhin das auch angesprochen hat, aber auch um die eigenen Wichtigkeiten immer wieder neu zu fragen. Und da ist natürlich die Stille eine ganz elementare Erfahrung, das sagen uns heute auch die Neurowissenschaftler, dass das Hirn manchmal wirklich an den Rande des Kollabierens seiner Funktionen getrieben wird, weil es keine Ruhepause mehr hat, weil die Stille gar nicht mehr auftaucht. Und wir das ja auch wirklich sehen müssen, dadurch, dass immer etwas an unser Ohr dringt, werden bestimmte Regionen, die dem Gehirnnerv nahe sind, auch unentwegt aktiviert und lassen damit andere Bereiche, vor allem emotionale Bereiche unseres Lebens, gar nicht mehr so richtig zum Tragen kommen. Wir erleben das ja auch, wenn wir manchmal in Situationen großer Stille sind, dass uns auf einmal ein Gespür für unser eigenes Befinden, für unsere Gefühlswelt zugänglich wird, weil wir zu uns kommen. Und jede Beeinflussung von außen hindert das oft. Und ich glaube auch, eine wichtige Einübung ist und eine wichtige Betrachtung der eigenen Zeit, wann im Tagesablauf habe ich eine Zeit der Stille, wann am Wochenende kommt diese Zeit, wo ich gar nichts tue. Der Sabbat ist ja nicht der Tag der 1000 Freizeitunternehmungen, das darf auch sein, das Freizeit, aber auch der Ruhe, das heißt ruhig werden, still werden, in keiner Pflicht stehen und einfach mal nichts tun. Und Langeweile im positivsten Sinn des Wortes, eine Langeweile erfahren, wo ich einfach für mich genießen kann. Und eine Langeweile, die mir gut tut, ist ja nicht langweilig, sondern die lässt meinen Atem, meinen Herzschlag, meine Körperlichkeit, aber auch meine Gedanken ruhig werden. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiges Übungsfeld und eine wichtige Aufgabe. Nicht umsonst boomen unsere Achtsamkeitskurse an Volkshochschulen, auch in vielen kirchlichen Einrichtungen, völlig zu Recht. Und ist ein wichtiger Bestandteil dieser Achtsamkeitskurse auch wieder eine Hinführung zur Meditation, zur Stilleübung. Bei mir im Unterricht ist es mittlerweile eine regelhafte Form des Einstieges, des Beginns des Tages geworden, still zu werden, den Atem zu spüren. Aber ich erfahre natürlich auch, wie schwer sich viele Kinder und Jugendliche tun, das auch nur mal ein, zwei Minuten zu schaffen.
Ja, danke schön, Frau Meier, für diesen wichtigen Hinweis. Und weiter geht's. Die Telefone bleiben nicht still. Sie regen sich weiter. Und jetzt bin ich verbunden mit einer Hörerin aus Nordrhein-Westfalen. Hallo, Sie sind auf Sendung.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, ich wollte sagen, also ich hatte eine Ausbildung gemacht. Da war ich 16. Und meine Mutter war psychisch erkrankt schon, als ich 11 Jahre alt war. Und als ich 15 war, ist meine Oma gestorben. Da hatte ich keinen Rückhalt mehr in der Familie. Und ich musste dann immer nach der Arbeit, ich hatte auf dem Büro gearbeitet und nach der Arbeit dann immer das Essen machen, hatte eine Himmelfahrt zur Arbeit und bin dann nach der Ausbildung, merkte ich schon, dass ich irgendwie nicht mehr in Ordnung war. Und ein Jahr später hatte ich eine seelische Erschöpfung und noch ein Jahr später wieder. Und da sagte der Hausarzt, also wenn Sie nicht von zu Hause weggehen, werden Sie nie mehr gesund. Ich bin dann später dann selber psychisch erkrankt, war 20 Jahre krank, bin jetzt 12 Jahre wieder so weit, dass ich ein normales Leben führen kann, in Ordnung. Meine Frage ist einfach, wie hätte ich da das anders machen können? Also ich hatte keine Möglichkeit.
Ich denke, wenn ich da gleich direkt darauf eingehen darf, es wäre auch eine Überforderung an Sie und Ihre Lebenswelt und das, was Sie an Möglichkeiten haben, wenn Sie einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen einer psychischen Krankheitssituation und den Möglichkeiten, ihren Arbeits- und Berufsalltag zu gestalten, herstellen. Sie sprechen davon, dass Ihre Mutter hier gelitten hat, dass Sie also hier auch eine Familiengeschichte haben. Und unsere Seele, unsere Psyche ist Teil unserer Ganzheitlichkeit und kann genauso krank werden wie jedes körperliche Organ, wie jede Extremität. Und wir dürfen uns dann nicht sofort die Schuldfrage stellen und die Verantwortlichkeitsfrage, sondern müssen uns zunächst auch mal in dieser Situation annehmen. Und dann kann natürlich damit verbunden sein, dass Sie merken, diesen oder jenen Belastungen darf ich mich nicht mehr aussetzen, weil die tun mir nicht gut. Die geben vielleicht das Risiko eines Rückfalls oder tragen das Risiko eines Rückfalls, einer erneuten Erkrankung mit sich. Aber ich denke, man muss auch sehen, dass in den eigenen Handlungsmöglichkeiten auch irgendwann Grenzen sind.
Dankeschön. Alles Gute Ihnen nach Nordrhein-Westfalen und weiter geht es nach Köln. Und da bin ich jetzt mit Herrn Wanser verbunden. Ich grüße Sie.
Ja, Wanser, Tag. Ich habe ja Ihren Namen nicht, weil ich es zwischendurch eingeschaltet habe. Bei mir geht es ganz kurz darum. Ich war Beamter auf Lebenszeit, Oberinspektor bei einer Behörde und hatte dann am Anfang nach meiner Ausbildung eine Tätigkeit von über 500 Akten pro Woche zu bewältigen. Und ich habe alle Möglichkeiten, jetzt wichtige zuerst und so weiter, also beachtet. Und es klappte nicht. Es klappte nicht und ich hatte enorme Rückstände. Das wurde mir zum Vorwurf gemacht und dieses und jenes. Und dann kam damals dann die EDV noch hinzu. Ich war zuerst ganz alleine. Dann kamen so sukzessiv Leute zwar da, aber es war dann auch noch zu viel. Also die 500 Akten pro Woche blieben. Dann wurde ich versetzt, aber erst nach 5 Jahren. Da war ich aber schon total missmutig, weil ich nicht wegkam von dem Gebiet. Und dann, und ich wollte ja auch nicht jedes beliebige andere machen erstmal, aber hätte ich besser machen sollen, gut. Dann kam ich in ein anderes Gebiet, da hatte ich einen unmöglichen Chef gehabt, der mir jedes Schreiben da durchgestrichen hat. Dann kam ich in ein drittes Gebiet, das war total trocken, Prüfung von Verwendungsnachweisen. Und dann habe ich mich wieder beworben, weil man mir sagte, ja, machen Sie das erstmal 2 Jahre lang, das letzte jetzt, und dann bewerben Sie sich. Das habe ich gemacht, dann kam ich aber wieder nicht weiter. Und dann war ich auch so weit, dass ich auch weniger für mich angenehme Positionen mich beworben habe, aber auch selbst das klappte nicht. Und dann konnte ich nicht mehr. Dann war ich also ein halbes Jahr lang krank gewesen. Also man sagte mir, eines Teil Zwangsneurose, andere sagten Depression. Und dann wurde ich mehr oder weniger von meiner Psychologin, die hat dann auch nochmal nachgehakt, angeblich bei meinem Arbeitgeber, ob man mich nicht versetzen könnte, klappt aber auch nicht. Erst nachher erfuhr ich, dass selbst diese Psychologin mit meiner Behörde da zusammen gegen mich gearbeitet hat. Und dann habe ich mich vorzeitig...
Nicht ganz so ausführlich, Herr Banzer.
Ja, das wollte ich nur sagen.
Ja.
Und auch nachher, dann habe ich, nachdem ich wieder einigermaßen gesund war, habe ich dann geklagt. Und ich habe niemals Recht bekommen. Ich war bis zur UN-Menschenrechtskommission gegangen. Ich kann ja die Behörde mal sagen, Landschlossverband Köln. Und dann bekam ich aber nicht Recht, von allen Instanzen nicht Recht. Und da frage ich mich, wenn es doch so schön heißt, man achtet darauf, dass ehemals psychisch Kranke wieder eingegliedert werden in ihren Beruf. Da kann ich doch nur lachen. Also...
ja gut, kürzen wir das jetzt hier ab. Das mündet bei Ihnen in folgende Frage. Also wie kann das angehen, was Ihnen sozusagen da passiert ist? Ist natürlich jetzt schwierig für Sie darauf zu antworten.
Also im Kern zeigt das ein ganz wichtiges Problem auf unserer Thematik. Wir haben jetzt viel davon gesprochen, was ich persönlich tun kann, eingreifen kann, wie ich verändern kann. Und das ist ein ganz wichtiger Bereich, weil da kann ich etwas tun. Wir müssen aber auch sehen, vieles ist bedingt durch eine Arbeitswelt in unserer Gesellschaft, die immer mehr verdichtet. Und wir wissen auch, dass der deutsche Arbeitsschutz und die Möglichkeiten, Menschen in Belastungssituationen bei der Arbeit entsprechend zu berücksichtigen, dass das in unserer deutschen Rechtslage und gerade bei uns im Land noch ein relativ vorentwickeltes, nicht sehr ausgeprägter Standard ist. Und ich glaube, das heißt also auch der Umgang mit Zeit, Stress und den Belastungssituationen heißt auch, mich zu engagieren für eine menschliche, für eine flexible, für eine der Einzelsituation entsprechende Arbeitswelt. Und da gibt es in unserer Gesellschaft tatsächlich viel zu tun. Und darum darf es auch nie nur so eine Einkehr in die innere Befindlichkeit sein. Das ist das eine. Aber ich denke, der Einsatz und das Engagement, Wirklichkeiten zu verändern, über die Betriebsräte, über die Gewerkschaften, über die Mitarbeitervertretungen, wo auch immer, und da Möglichkeiten zu finden, dass für Belastungssituationen auch menschliche Abhandlungsmöglichkeiten geschaffen werden. Das ist ein zweiter Schwerpunkt, wo wir zu tun haben und wo wir etwas auch, wo wir eine Veränderung suchen müssen. Denn wir gehen ja in eine Zeit hinein, wo wichtige Arbeitskräfte und Säulen unserer Arbeitswelt immer rarer werden. Und wir können nicht die ständig vollpacken und immer mehr unter Druck setzen.
Danke, Herr Bandra, für diesen Impuls und Ihnen alles Gute. Und ich möchte gerne nochmal auf das zurückkommen, was auch Sie, Herr Epp, mir so im Vorgespräch gesagt haben. Sie haben da hingewiesen auf die Landwirtschaft, dass es da ja auch wirklich früher Brachzeiten gab. Etwas, was, wo man meint, das könne man sich heute nicht mehr leisten. Andererseits sehen wir die Kehrseite der Medaille, die ausgelaugten Böden, das immer mehr führt eben nicht zu immer mehr. Wie ist es denn Ihnen persönlich gelungen, sich unverfügbare Zeit zu reservieren? Sie haben ja auch gerade gesagt, so am Sonntag, wann kommt die Zeit, wo ich nichts tue? Wie kann ich das in meinem Ablauf, in meinem Wochenablauf, vielleicht am Sonntag verankern und wo ich auch mal Langeweile, haben Sie gesagt, also wo ich auch mal eine Langeweile zulasse, die nicht langweilig ist, aber wo ich einfach nichts tue, wo ich vielleicht einfach mal da sitze und etwas und in mich hineinhöre oder nur wahrnehme und einfach gar nichts tue.
Angesichts der vielen Optionen und der vielen Möglichkeiten, im Hamsterrad zu bleiben, muss ich es einfach inszenieren und planen. Ich muss es im Blick haben. Bei mir persönlich beginnt die Woche am Sonntag. Da steht in meinem Kalender immer die Aufgabe für die kommende Woche, Wochenplan. Und da schaue ich mir meine Woche an, welche Termine, was ist zu erledigen. Und in diesem Wochenplan habe ich schon die ersten Möglichkeiten zu sagen, Mensch, an diesem Nachmittag, da ist noch nichts drin oder da ist der Abend frei, da liest du das und das oder da genießt du jetzt einfach einmal ganz entspannt zu Hause oder machst mit anderen Menschen etwas. Das heißt, ich brauche das auf ein paar Tage im Voraus und das ist natürlich auch der Blick auf das Wochenende. Ich weiß jetzt, heute haben wir Freitag. Heute gegen Abend ist frei und da werde ich mir etwas Gutes tun und in die Sauna gehen. Morgen sind zwei Termine, eine Beerdigung und ein lang vereinbarter Vortragstermin, wo ich weiß, da ist der Tag relativ gefüllt, aber dafür kommt ein freier Abend, wo wir gemeinsam essen werden und der Sonntag hat kein Programm. Und dann mache ich auch kein Programm. Dann nehme ich mir vor, dass ich mich in den Sessel setze und ein Stück lese. Aber das ist wichtig, nun nicht am Sonntagmorgen zu sagen, was mache ich denn heute? Sondern auch zu sehen, dieser Tag ist jetzt nicht verplant und da nehme ich mir jetzt vielleicht auch ganz bewusst nichts vor, weil ich bestimmte Dinge dann mit Raum und Zeit bedenken will, die mir wichtig sind. Und da ist mir immer wichtig, nicht von der Zeit überrollt zu werden. Die Woche donnert auf mich zu und da geschieht dann schon noch genügend Unvorhergesehenes und was zwischendurch ereignet. Aber mir auch bereits bestimmte Inseln zu markieren und zu sagen, und da lasse ich nichts rein. Und das hat auch mit diesem Selbstbewusstsein zu tun, da grenze ich mich ab und da muss dann schon was ganz Wichtiges kommen. Natürlich gibt es Situationen, wenn die Klinik an einem freien Abend anruft und es ist ein Notfall, dann werde ich mich auf den Weg machen und dann hat es Priorität. Aber das sind ja Ausnahmesituationen. Ich kann mir da schon auch klare Grenzen selbst setzen, wo ich sage, und das bleibt für mich. Und das ist dann ein Punkt, auf den freue ich mich dann auch. Und da weiß ich schon, es kommt morgen ein ganz dicker Tag und da musst du einiges im Auge behalten. Aber dann kommt dieser freie Abend oder diese Zeit und das entspannt mich dann auch gleich wieder und versetzt mich nicht unter den Druck, oje, hoffentlich schaffe ich das alles.
Das heißt also, der Aufbruch zur Gelassenheit, den müssen wir selbst in die Hand nehmen, gestalten und beginnen, eben auch einplanen und nicht dem Zufall überlassen. Und das möchte ich auch nicht mit Frau Stadler tun, die hat jetzt noch angerufen und herzlich willkommen hier in der Sendung.
Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Ich wollte jetzt nur kurz von mir was erzählen und zwar ist mir auch jahrelang schlecht in der Arbeitswelt gegangen. Mittlerweile bin ich erwerbsunfähigkeitsberechtigt. Aber mir ist erst dann besser gegangen psychisch, weil Jesus in mein Leben genommen hat. Weil Jesus auch der Herr von der Arbeit ist. Also der weiß ja, was in der Zukunft liegt und so. Genau, und mit Jesus ist dann einfach besser gegangen. Das würde ich nur sagen.
Schön, danke Frau Stadler. Da sprechen Sie jetzt auch den Punkt an, den ich jetzt auch noch so im Hinterkopf hatte, nämlich wie kann ich auch Zeiten mit Gott einplanen und ihn überhaupt in mein ganzes Leben mit hineinnehmen, meinen ganzen Zeitplan sozusagen?
Ich kann einfach 10 Minuten früher aufstehen, als es unbedingt erforderlich ist, und mir in der Früh des Tages eine kleine Zeit nehmen für eine Schriftlesung, für eine Stille, für ein kurzes Gebet, für ein Einstimmen, für ein Morgenritual. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten, mich ausrichten auf den Tag und mir auch diesen Impuls holen, diese Nähe zu Jesus suchen, wie es die Dame eben gesagt hat. Wenn ich ein völliger Morgenmuffel bin und mir das viel zu viel Überwindung kostet, dann kann ich das genauso als Abschluss des Tages machen. Ich schalte das Fernsehgerät schon eine halbe Stunde früher aus und lasse den Tag nochmal Revue passieren und suche diese Nähe, hol mir vielleicht auch einen Impuls, einen geistlichen Impuls. Da gibt es ja so viele und so ganz unterschiedliche Möglichkeiten, uns hier auch in eine geistige Mitte und geistliche Mitte zu führen, sodass wir immer wieder Mittelpunkte finden und nicht leer uns um irgendeine Sache bewegen. Und ich denke, da ist eine Spiritualität des Alltags ein ganz wichtiger Impuls, der uns schützen und stärken kann in diesen Anforderungen, in denen wir stehen.
Also danke nochmal an Frau Stadler. Und vielleicht zum Abschluss eben auch die Frage, wie, wenn wir da jetzt vielleicht neu anfangen, uns umzuorientieren und vielleicht so manches umzukrempeln im eigenen Leben. Ja, dass wir uns da jetzt nicht verzetteln, weil wir jetzt ja auch gesagt haben, das eine oder andere, das muss man schon bewusst tun, sich Zeiten für sich selber einplanen, Auszeiten einplanen, Zeit für Gott einplanen. Das kann ja auch wieder in einen neuen Stress ausarten.
Also kein Stress mit der Entspannung. Das wäre natürlich der völlige Irrweg. Und darum ist zunächst einmal sicher der Blick auf den eigenen Tag, die eigene Zeit, die eigenen Lebensbedingungen. Und zwar der druckfreie Blick. Nicht ich muss und ich sollte, sondern einfach schauen, wie läuft es denn bei mir ab? Und dann kleine Schritte inszenieren. Ich möchte nur ein Beispiel nennen, was ich an mir selbst beobachtet habe. Für mich gehört der Espresso nach dem Essen zum Ritual des Tages. Und irgendwann kam ich an den PC und habe mich geärgert, weil da Brösel in der Tastatur waren. Aber nachdem an dem PC sonst niemand arbeitet bei mir im Haus, war mir klar, das sind meine Brösel, weil ich die Tasse Espresso und den Keks, den ich dazu esse, bereits mit an den Arbeitszimmertisch nehme und dann schon mal Mails erledige und nebenzu diesen Espresso trinke. Und dann habe ich mir gedacht, bist du eigentlich doof? Warum nicht diese 10 Minuten dich auf die Terrasse setzen und in die Natur schauen oder im Winter in den Sessel und rausschauen oder ein bisschen Musik hören? Und das ist ein kleiner Schritt, das erfordert nicht die große Revision. Die wenigsten Menschen werden in der Lage sein, die große Revision ihres Lebens zu betreiben. Aber die kleinen Schritte können sie ermutigen, es nicht darauf ankommen zu lassen, dass sie irgendwann die große Revision unumgänglich machen müssen. Ich erlebe nämlich im Krankenhaus natürlich auch Menschen im gesundheitlichen Desaster, die dann in ihrem Bett liegen und sagen, von heute auf morgen, jetzt muss alles anders werden. Das kann ich nicht mehr, das muss anders werden. Und das sind dann natürlich Eingriffe, die oft sehr, sehr schmerzhaft, sehr schwer zu verkraften sind. Und da bin ich ein Freund der kleinen Schritte, die uns ermutigen und die auch so diesen Wink geben, der Schritt tut dir gut, wag doch noch einen anderen kleinen Schritt auch und so kann eine Dynamik in Gang kommen.
Also in kleinen Schritten etwas zu ändern, bevor dann irgendwann die große Revision zwangsläufig vielleicht durch eine Krankheit plötzlich unausweichlich wird und dann unangenehm, sehr unangenehm ist. Wie kann man vielleicht auch noch vermitteln, dass es nicht weniger ist, wenn wir uns mehr Zeit nehmen, sondern ein Mehrwert in unser Leben kommt durch bewusste Zeiten, also dass es keine vertane Zeit ist?
Einfach durch die Erfahrung, wie erfüllt diese Zeit sein kann. Also wir haben jetzt natürlich noch gar nicht angesprochen, schaffen wir auch nicht mehr, wie wichtig es ist, mit anderen zusammen zu sein. Und die Zeit am Bett eines Kindes im Einschlafritual, die ist vielleicht ganz schwer rauszuschneiden in den engen Abläufen des Tages. Aber wenn man sie erlebt und sich ihr widmet und spürt, was da geschehen kann, dann ist sie auch ein ganz großes Geschenk. Und dann ermutigt mich das wieder. Und ich denke, das ist so das Gespür dafür, entwickelt man nicht durch Belehrung und durch Zeitmanagementkurse, sondern durch die eigene Erfahrung, wie schön das ist, wieder mal, es gibt von Konstantin Wecker das schöne Lied, endlich wieder schlendern. Einfach mal wieder zu schlendern und im zweckfreien Tun unterwegs zu sein, ohne Druck, und dann zu spüren, ist das schön, ich habe nicht auf die Uhr geschaut, ich musste auch nichts besorgen, sondern ich konnte einfach genießen.
Das heißt, Kinder sind auch ein großer Schutzfaktor. Wenn wir sie haben, dann sollten wir den nutzen und ihn an der Seite, auch an unserer Seite wahrnehmen. So wie Sie sagen, das sind Auszeiten, wenn wir vielleicht diese Zeiten einhalten, diese Rituale mit ihnen machen, Lieder vorsingen, mit ihnen beten. Da
mit und den Kindern und mit den nahen Menschen. Wir alle wissen, eine freundschaftliche Umarmung, ein gutes Gespräch mit einem Menschen senkt die Stresshormone ganz schnell, reduziert die Herzfrequenz, tut uns gut, lässt gute Stimmung aufkommen. Und wir wissen das alle, das sind ja keine Neuigkeiten, aber wir finden irgendwo viel zu wenig Zeit dazu. Und dann erleben wir es auch zu wenig. Und dann sinkt irgendwann dieses Bedürfnis in uns. Und gerade auch mit Kindern verbrachte Zeit ist da was unheimlich Geschenkhaftes. Aber auch mit nahen, vertrauten Menschen. Für viele wäre es auch wirklich wichtig, vielleicht weniger Zeit in einem individuellen Freizeitprogramm als mit dem Partner, als mit guten Freunden zu verbringen und zu erfahren, ist das gut, wenn wir Zeit füreinander haben.
Ja, das ist ein schönes Wort zum Abschluss. Das wünsche ich Ihnen, das wünsche ich uns allen, dass uns das besser gelingt und wir dadurch befreiter und auch einfach fröhlicher und glücklichere, zufriedenere Menschen werden, indem wir uns bewusst Zeit nehmen, Zeit mit anderen Menschen. Ja, die Zeit, die wir geschenkt bekommen, auch ja wirklich als Geschenk ansehen dürfen. Vielen Dank, Herr Epp, dass Sie heute hier zu Gast waren in der Lebenshilfe zum Thema. Danke. Alles Gute Ihnen. Auf Wiederhören und alles Gute für Ihr neues Buch.
Auf Wiederhören.
Ich danke Ihnen recht herzlich fürs Zuhören, fürs Anrufen und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Tag. Ihre Anjuta Engert.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.